Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Sonntag, wir sind also fast live, denn morgen geht diese Podcast-Folge schon online. Und Sonntag heißt bei uns, zumindest jetzt in dieser Jahreszeit, auf dem Tisch sind leckere Mandarinen, ein Stück Baumkuchen, der Tee, der brütet hier auch noch neben uns. Und wir haben es uns hier ganz gemütlich gemacht. Mir gegenüber sitzt meine liebe Mami. Mami, sag mal Huhu.
Huhu. Ein ganz artiger Gast.
Meine Mami ist ja für mich vieles. Natürlich die weltbeste Mami der Welt. Mhm. Unternehmerin, Landwirtin, Vorbild. Aber in der heutigen Funktion hier im Podcast, Mami, bist du Leseratte.
Und damit auch ein Vorbild für dich.
Ja, damit auch Vorbild. Und da ich das Wort Leseratte nicht mag, ich finde Ratte ist immer sowas Mieses, bist du heute Lesemaus. Und du darfst uns von deinen, oder ich möchte gerne von dir, dass du uns deine aktuellen landwirtschaftlichen Bücher einmal vorstellst. Und das möchte ich aus dem Grund, weil ich persönlich es liebe, wenn ich mich vor deinen Bücherschrank hinfleze und dich frage, welches Buch sollte ich denn mal lesen?
Also das ist in unserem Leben ja so oft vorgekommen. Ich glaube, 20 Jahre machen wir das schon. Du liegst davor und ich versuche dich zu animieren, was für tolle Bücher da drin sind.
Ja, weil du liebst nämlich Lesen und ich habe die Vorstellung von mir, dass mir das auch sehr gut tun würde und dass ich dafür auch ein bisschen was in meinem Herzen überhabe. Aber ich integriere es einfach nicht in meinen Alltag und deswegen frage ich dich trotzdem ab und zu mal, ob du mir Bücher empfehlen kannst und dann schlägst du mir diese Bücher vor und ich hänge immer an deinen Lippen und denke mir, ich muss das sofort anfangen zu lesen und sag dann aber immer noch, hast du nicht noch ein anderes Buch für mich, weil ich am liebsten einfach dir zuhöre. Und das wollte ich jetzt ja mit den Muscheln, die hier zuhören, einmal teilen. Ich hoffe, dass wir die einladen können und vielleicht auch davon überzeugen können, das ein oder andere Buch nachzukaufen, jetzt wo auch die Weihnachtszeit ist und man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit dafür hat oder auch das ein oder andere Geschenk sucht. Noch ein paar Sätze zu mir. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin seit mehreren Jahren mit Podcasten selbstständig. Ich habe diesen Jung- und Landwirtin-Podcast, in dem ich immer Menschen einlade, die mich inspirieren, so wie heute meine Mami. Und einen 63-Hektar-Podcast, einen anderen Landwirtschaftspodcast, den ich zusammen mit dem NDR mache. Und ich halte ganz viele Vorträge, moderiere und habe auch schon ein kleines Team hinter mir. Ich freue mich total, dass ihr hier in diesem Podcast gelandet seid. Und ich würde sagen, Mami, bist du bereit?
Ja, ich bin bereit, bin ein bisschen ungeduldig.
Du bist ein bisschen ungeduldig. Ja, pass auf, aber wie jeder Gast musst ja auch du anfangen und meine drei kurzen, schnellen Fragen beantworten.
Sehr gerne.
Und von dir möchte ich gerne wissen, lieber Tablet oder Buch?
Auf jeden Fall Buch.
Tablet heißt das gar nicht richtig, ne? Wie heißt denn diese Lese, weißt du schon, ne? Weiß Wir sagen heute Tablet, ihr wisst aber alle, was ich meine. Ich würde sagen, ich auch Buch.
Liebe Muscheln, die lügt manchmal.
Weil aus dem Grund, weil man auch dieses doofe Tablet ja immer laden muss. Und alle Sachen, die man aufladen muss, die halten es bei mir nicht lange durch. Deswegen lieber Buch. Oder das Ding ist dann nicht aufgeladen, wenn ich es brauche. Und deswegen auf ein Buch kann ich vertrauen. Lieber ein Lesezeichen nutzen oder die Seite umknicken?
Auf jeden Fall Lesezeichen.
Echt? Ich hätte gedacht, ich bin ja auch jemand, der
was mal. Nee, ich bin ja auch jemand, der mal was an die Seite schreibt. Und vor allen Dingen schreibe ich gerne was hinten ins Buch. Nach dem Motto, ganz toll, weil eingegangen wird auf das Thema Schicksal oder Traumata oder so. Ich schreibe ruhig was in die Bücher rein und sei es auch nur ein energisches Nein oder Jawohl. Und deshalb Lesezeichen.
Ja, und jetzt wirst du nämlich lachen, weil wenn ich dann mal auch ein Buch von dir lese und diese Kommentare von dir lese, da habe ich mir das Gefühl, oh, darf ich das jetzt überhaupt lesen? Oder ist das schon wie so eine Art Tagebuch, als würde ich so private Gedanken lesen können? Ich finde das schon intim, wenn man da so seine eigenen Denkanstöße zuschreibt. Man liest es dann auch nochmal mit, also ich lese es dann auch nochmal mit deinen Augen. Biografie oder Romane?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Es gibt super gute Biografien, die mich auch sehr rangezoomt haben. Aber bei Romanen ist es auch toll, dass du ein ganz breites Zeitgeschehen mit reinnimmst. Und das finde ich auch super. Eher Roman.
Was würdest du bei mir sagen?
Biografie.
Ja, würde ich eher. Ja, hast du recht. Ich würde auch sagen Biografie, weil ich gerne in das Leben anderer Menschen eintauche und es zu mir passen würde, weil ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen schaue, dann schaue ich auch am liebsten Reality-Formate, also etwas, was nicht geskriptet ist. Und ich finde, davon kann man sich immer viel abschauen, von echten erlebten Geschichten. Okay, liebe Mami, ich würde trotzdem gerne, dass du dich mit ein paar Sätzen einmal vorstellst, weil vielleicht kennen dich noch nicht alle. Du bist zwar nicht zum ersten Mal hier, aber erzähl doch noch mal, wie war so ein bisschen dein Lebensweg bis hierhin?
Ich bin ja aufgewachsen auf dem Hof als vierte Tochter. Ich habe mich sehr früh entschieden, Landwirtschaft zu machen. Ich habe dann studiert, vorweg eine Lehre, dann studiert Agrarwissenschaften. Ich habe jetzt 30 Berufsjahre hinter mir und ich habe das Gefühl, ich habe oft im Leben die ganz richtige Weg eingeschlagen, die richtige Gabelung gewählt für mich. Bin jetzt glücklich, dass ich zwei Kinder habe, die den Hof lieben und freue mich, dass Maja den weitermacht. Ja, und stehe so ein bisschen am Ende des Berufsweges. Obwohl ich ja nicht auf dem Sofa landen möchte, aber so manchmal beschleicht mich das schon. Investitionen werden mit Maja besprochen. Also an diesem Pfad stehe ich gerade.
Und ich auch damit.
Du auch damit.
Und heute stehen wir hier gemeinsam vor dem Mikro. Dann lass uns doch mal loslegen. Welche Bücher hast du uns mitgebracht und mit welchem wollen wir anfangen?
Ich habe vier Bücher mitgebracht, drei Romane und ein Sachbuch. Und ich fände schön, wenn wir mit dem aktuellsten, was ich dabei habe, anfangen würden. Und das ist von zwei Autoren geschrieben, Julie C. und Simon Urban, erschienen 2023. Hat mich echt vom Hocker geworfen, wenn man so will, weil es macht so Spaß, als Landwirt ein Buch zu lesen, wo man denkt, ja, das muss auch mal so gesagt werden und ungeschminkt und dass man dann auch noch die Hauptfigur, was in unserem Fall eine Milchbäuerin ist, dass man die auch so gerne mag als Leser. Deswegen wollte ich mit diesem Buch anfangen.
Wie heißt das denn, das
Buch? Buch heißt Zwischen den Welten, geschrieben von Julie C. und Simon Urban. Und es ist gar nicht so dick, wie man denken würde.
Das finde ich auch eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich erst mal wissen, wie dick ist das denn? Was muss ich denn? Wie genau. Viele Seiten muss ich lesen?
Ich weiß die genaue Seitenzahl nicht, aber es ist
nicht
kein
so ein Schinken.
Epos. Mhm. Genau, kein Epos. Von den anderen Büchern weiß ich immer die Seitenzahl, hier weiß ich sie gar nicht. Darf ich ein bisschen erzählen, worum es geht und warum es mich so fasziniert hat?
Ich lege mich zurück und ich weiß, ich will sofort danach anfangen, das Buch zu lesen.
Also es gibt zwei Hauptfiguren in diesem Buch. Das ist einmal Theresa und Theresa ist hier in dem Hauptstrang 43, aber sie hat vor 20 Jahren den elterlichen Hof im brandenburgischen fiktiven Dorf verlassen und ist nach Münster gegangen, fand das super geil, studieren in Münster und hat dort Literaturwissenschaften studiert und in diesem Studium Stefan kennengelernt, der war ihr WG-Kollege und man fand sich so ziemlich interessant. Und in diesem
ziemlich interessant, süß ausgedrückt.
Drei Jahre lang haben die da vor sich hin studiert, sich entsprechend entfernt auch von dem Leben aus in ihrem brandenburgischen Dorf und so. Und dann passiert das Unfassbare, ihr Vater stirbt und sie entscheidet sich zu ihrem eigenen Erstaunen mit völliger Selbstverständlichkeit, natürlich gehe ich zurück und führe den Betrieb fort. Und das macht sie zum Befremden von Stefan, der natürlich zurückbleibt und weiter Literaturwissenschaften studiert. So, 20 Jahre später treffen die beiden aufeinander und sind die beiden Protagonisten, die also eine ganz unterschiedliche Weltsicht vertreten. Und sie ist eben Landwirtin, sie ist Kuhbäuerin, sie hat ihren Betrieb auf Öko umgestellt, sie tut ihr Bestes, um den Betrieb weiter anzupassen an die neuen gesellschaftlichen Anforderungen. Und Stefan wiederum hat Karriere gemacht, ist Dr. Stefan Jordan und ist in Hamburg angestellt und ist stellvertretender Chefredakteur. Ja, also er ist hip, er ist an der Zeit dran geblieben und ich glaube, er hält sich selbst für super eloquent und im Grunde genommen voll mit Weisheit. So, die beiden streiten miteinander über all die Themen, nicht nur über Landwirtschaft.
Hatten die ganzen 20 Jahre über Kontakt?
Nein,
oder?
Sie haben sich aus den Augen verloren und ich weiß gerade nicht mehr, warum es dazu kommt, dass sie sich wieder schreiben. Und sie freuen sich über den alten Kontakt und deshalb ist am Anfang der Tonfall ganz neugierig, ganz freundlich und so weiter. Aber je mehr sie entdecken, wo stehst du eigentlich? Ich glaube, ich spinne. Was für Werte hast du denn? Siehst du nicht die Realität? Das ist häufig Theresas Blick, was sie ihm nach Hamburg rüberschiebt. Denn sie beiden arbeiten ja sehr, sehr viel, Theresa, auf ihrem Milchviehbetrieb. Darunter leidet auch ihre Ehe und ihr Mann ist ihr sehr gut zur Seite, aber ist eben Automechaniker und ihre beiden Kinder kommen zu kurz. Also man kann sich sehr gut reinfühlen in Theresas enges Leben. Und manchmal schafft sie es nur noch abends, eine Mail an Stefan nach Hamburg zu schreiben und ihm wieder zu berichten von dem Wahnsinn des Tages. Aber das Buch macht einen breiteren Rahmen. Sie streiten sich über Gendersprache, über Klimapolitik, über Rassismus und natürlich über Landwirtschaft. Und als Leser mag man Theresa.
Das wollte ich gerade fragen, mit wem man denn so sympathisiert?
Ach, mit allen beiden, weil wir wissen ja darum, dass auch Stefan die Stimme eigentlich widerspiegelt, die viele Menschen, viele Freunde von uns haben, selbst unsere Geschwister vielleicht einnehmen würden. Also diesen etwas intellektuellen Blick auf die Landwirtschaft, dieses Gespickte mit, was wir noch alles schaffen sollen, die gesellschaftlichen Nöte, die Dürre, der Klimawandel, die alten Sorten, die wir anbauen sollen, die artgerechte Tierhaltung und was weiß ich, vielleicht auch noch vegan leben. Mhm. Also Stefan bringt all diese Aspekte mit rein. Aber es gibt zum Beispiel auch Ronny auf Theresas Hof und das ist auch eine tolle Figur, denn der ist Alkoholiker und
eine tolle Figur.
Ja, weil man hat immer, jeder Hof stellt ein Sozialgebilde dar und fängt Leute auf oder bildet eine eigene Gemeinschaft und das fand ich so toll, weil Theresa will natürlich Ronny nicht entlassen. Wo soll er auch hin in Brandenburg? Und es ist trotzdem eine schwierige Gestalt. Dann gibt's Lars, den Nachbarbauern, der eigentlich ihr Jugendliebe war und der jetzt den ganz anderen Weg geht, nämlich versucht, industriellen Maisanbau zu betreiben. Und es gibt ganz viele Personen in Theresas Leben, die man mag, die man irgendwie kennt, aber auch in Stefans Leben. Denn Stefan will natürlich auch hip sein und der Zeit voraus und deshalb will er ein Sonderheft auflegen und die Sonderheft, das soll in seiner Kulturredaktion dann auch natürlich entsprechend gefeiert werden.
Hat Journalismus studiert?
Ja, er ist Journalist, stellvertretender Chefredakteur einer Zeitung, der Bote in Hamburg, also schon weit oben. Und dieses Sonderheft, das will er ganz besonders gestalten zur Klimakrise. Und damit das mit neuer Sprache gespickt wird, damit das überhaupt ganz modern ist, holt er sich zwei Klimaaktivisten, die er für einerseits sehr selbstbewusst hält und die hätten auch ganz tolles Fachwissen und so weiter. Aber diese beiden Klimaaktivisten, die bedrängen ihn. Die sind in seinen Augen, irgendwann sind sie ihm doch zu viel und zu dominant und schließlich sei er ja Chefredakteur. Sie sind dreist, sie sind arrogant, sie sind überheblich und so weiter. Also auch Stefans Welt ist voller Stress. Ne? Nicht nur, weil er jetzt in der Stadt sitzt und an der Außenalster sein Cappuccino schlürfen kann. ist er auch eine Figur, wo man erkennt, auch in diesem Leben gibt es Stress, nicht nur in Theresas Leben. Das heißt, der Leser hat zwei gute Protagonisten, wo er sich drauf einlassen kann und ich finde es total spannend, diesen Roman zu lesen. Es geht um 9 Monate E-Mail-Verkehr. Manchmal sehen sie sich auch. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Es ist unglaublich spannend. Es ist unglaublich dicht. Es passiert wahnsinnig viel. Und sie nehmen ganz unterschiedliche, sind sowieso unterschiedliche Charaktere, aber sie nehmen
zu denen. Sind diese zwei Welten eben, wie der Titel sagt.
Ja, ja. Und zwar, lautet der Titel ja zwischen den Welten, weil das kann ich dem geneigten Leser garantieren. Er ist absolut zwischen den Welten, weil er sagt, herrje, wie soll das zusammengehen? Und das Interessante ist, man erkennt zwar, sie haben beide dasselbe Ziel, aber die Wege dorthin, wie wir vielleicht eine bessere Welt machen können, das ist total spannend zu lesen und es rührt einen wirklich an.
Ich glaube, das tut gut zu lesen, wenn man sich mal in so eine andere Denkwelt mit einfühlen möchte. Landwirt oder aus der Landwirtschaftsbranche heraus, sich mal in so einen Städter oder in jemanden reinzudenken, der in der Stadt lebt und dann sich auch noch mit so Umweltthemen auseinandersetzt, beruflich gesehen und dann die Landwirtin. Genau. Du meintest aber, sie wird so ein bisschen radikal, das hattest du
ja genau, das wollte ich nur andeuten. Also unsere Theresa, angesichts der Belastung, der sie ausgesetzt sind, die wird sehr, sehr radikal, fängt an mit zu demonstrieren und irgendwann hat sie auch so Aktivistinnen ihrerseits und die befüllen kleine Dosen mit Gülle und schreiben auch drauf den Vermerk, wer Dreck kauft, soll Dreck bekommen. Also die wird immer radikaler. Und der Leser entfremdet sich von seiner Traumfigur zunehmend. Ich sag mal so, dieses Buch kann man jemandem schenken, also natürlich immer der besten Freundin, weil die beste Freundin sollte sowieso immer wissen, was man denkt und wie man sich so einbettet. Aber man kann es wirklich an alle interessierten, neugierigen Menschen schenken. Okay. Männlein wie Weiblein, alt wie jung.
Da müssen wir jetzt aufhören, darüber zu sprechen, damit es auch noch ein bisschen also spannend bleibt, wenn man es denn dann lesen möchte. Und dann würde ich dich einladen, einmal das zweite Buch aufzuschlagen und so ein bisschen darüber abzuholen.
Ja, das zweite Buch ist geschrieben von Henning Ahrens. 2021 ist auch ein Roman und heißt Mit Gift.
Mein heutiger Werbepartner ist Continental und ich persönlich habe echte Heimatgefühle gegenüber Conti, denn als kleines Kind habe ich immer in diesen riesigen Treckerreifen gespielt und auf denen stand nun mal immer ganz fett Continental und ich glaube, daran liegt das, dass ich dieser Marke so verbunden bin. Continental ist übrigens seit 2017 wieder auf dem Markt. Und warum passt Conti so gut zu meinem Jung- und Landwirt im Podcast? Ja, weil sie uns gerade in Zeiten von Dürre, Überschwemmung und Bodenerosion unterstützen. Denn wir in der Landwirtschaft sind ja darauf angewiesen, dass wir mit unseren schweren Maschinen und schweren Treckern mit den Reifen immer perfekt auf die Gegebenheiten auf dem Feld abgestimmt sind. Denn wir wissen alle, ein gesunder Boden ist die Grundlage unserer Arbeit und um den zu erhalten, sind wir auf Partner wie Continental angewiesen, die uns nämlich mit Reifen versorgen, die den Boden schonen und eben nicht verdichten. Und nicht nur das, sondern sie passen sich auch unseren Feldwegen an, den Beschaffenheiten auf unseren Feldwegen, das ich natürlich richtig gut finde, weil ich möchte nicht durch ein Schlagloch fahren und durch die halbe Treckerkabine geschüttelt werden. Ihr Lieben, auf die Reifen von Continental gibt es übrigens eine 10-jährige Garantie und falls ihr noch mehr Informationen zu Continental haben möchtet, dann schaut auch einfach mal gerne auf deren Webseite vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Ja, das zweite Buch ist geschrieben von Henning Ahrens. 2021 ist auch ein Roman und heißt Mit Gift. Und damit ist schon eine Menge gesagt, denn Mitgift ist ja die Aussteuer, die man von einer Generation an die nächste Generation gibt. So war es jahrhundertelang.
Aussteuer klingt ein bisschen sturkelig. Was ist denn eine Aussteuer?
Ja, also das Vermögen ist, was du von Generation zu Generation weitergibst als Sicherheit. Auch für die weichenden Erben gab es auch eine Mitgift und eben so heißt der Roman. Und auf der anderen Seite ist es eben, hat es auch was Toxisches, nämlich in der zweiten Wortsilbe Gift, mit Gift. Und deshalb fällt dieses Buch unter der Rubrik Mahnung an uns alle. Was geben wir eigentlich mit der nächsten Generation? Und fange ich mal damit an. Dieses Buch eignet sich, glaube ich, besonders für Menschen so in meinem Alter. 60 plus X oder so.
Ah, 60?
Jetzt ist es raus. Nee, also weil wir alle leben ja in Generationenabfolge. Das ist uns irgendwie in die Wiege gelegt. Und da ist ja klar, dass man sich immer wieder hinterfragen soll. Aber da komme ich am Ende nochmal drauf. Möchte erst mal sagen, worum es geht. Also dieser Roman spielt in der niedersächsischen Provinz, in der Nähe von Peine auf dem Dorf. Ist sehr realistisch erzählt und er nimmt in den Blick 8 Generationen. Und wenn man jetzt als Leser das Gefühl hat, oh Gott, 8 Generationen, will doch kein Schwein lesen. Nein, es ist kein opulente Familiensage. Es hat zwar 340 Seiten, aber es hat eine Hauptfamilie, nur die wird hergeleitet durch Zeitsprünge, wie es dazu gekommen ist, vom Jahr beginnend 1775 bis eben wieder rein in die Mitte der 60er Jahre. Und das ist sehr gut recherchiert, glaube ich. Aber jetzt komme ich mal zu dem Haupterzählstrang. Und zwar ist das Wilhelm Leeb, der bewirtschaftet mit seiner Familie in 7. Generation, und darauf ist er wahnsinnig stolz, diesen Betrieb auf dem guten Ackerboden in Peine. Und es hilft nichts, drum herum zu reden. Er ist glühender Nazi. Und deshalb kommt es auch dazu, dass er sich Beginn des Zweiten Weltkrieges freiwillig meldet, obwohl er eigentlich unabkömmlich ist in der Zeit damals, denn es gibt so viel harte Arbeit auf dem Hof. Aber er will in den Krieg ziehen und er verspricht sich davon eine spektakuläre Abenteuerreise und ist sich sehr sicher, dass er am Ende zurückkehrt, reich und heroisch einziehen wird. Nichts davon tritt ein, er landet sehr schnell in der polnischen Gefangenschaft und als die ihn dann wieder nach Hause entlässt zum Ende des Krieges, hat er sich gewandelt. Er ist von Anfang an ein Despot. Er drangsaliert seine Frau und seinen Sohn Wilhelm.
Es ist aber düster, das Buch.
Ja, es hat wenig zu lachen, genau. Es hat wenig zu lachen. Man fühlt sehr mit der Jüngeren, mit dem jüngeren Wilhelm, der schließlich in der Zeit, wo sein Vater nicht da war, quasi als Jüngling sein Bestes gegeben hat, mit seiner Mutter zusammen da den Hof gewuppt hat. Und es wird an einer Stelle nochmal, kommt nochmal ein bisschen Liebe rein, weil der Wilhelm Senior, der Nazi und der im Krieg war, der hatte eine Nachbarin, Gerda, und Gerda war seine Jugendliebe. Und aber Gerda war aus einfachsten Verhältnissen und da war keine hohe Mitgift zu erwarten. Deshalb hat er sich lieber für eine andere Frau entschieden, eine etwas wohlhabende Bauerntochter. Und also man kann schon erkennen, dass Wilhelm Lebs Seniorleben auch nicht leicht war, dass er auch viel mitbekommen hat. Und das macht dieses Buch ebenso lebenswert, wie die Hauptfigur ist uns unsympathisch, sie ist auch teilweise unverständlich in ihrer Brutalität und so.
Die Hauptfigur ist doch der
Senior. Der Senior
und auch der
und
Nazi,
der Junior,
oder nicht?
Genau, die beiden sind die Hauptfiguren. Oh Gott, oh Gott. Vater und Sohn. Es ist eine Vater-Sohn-Beziehung, die hier beleuchtet wird. Und jetzt komme ich wieder zu meinen Erstbemerkungen zurück. Für mich ist es ist kein lustiges Buch, sondern es ist ein sehr bereicherndes Buch, weil es natürlich in großen Zeitsprüngen über die Jahrhunderte hin und weg immer mal wieder die Landwirtschaft beleuchtet und klar macht, wie früher gedacht wurde über die Landwirtschaft und welchen Stolz man daraus abgeleitet hat und wer war man eigentlich und so weiter. Aber auch eben die Dorfhierarchie und wie sich alles so ineinander fügte, dass das Leben eben wirklich in vorgezeichneten Bahnen verläuft. Ich will mal so sagen, unsere Elterngeneration, also meine Eltern werden jetzt bald beide annähernd 100. Sind ja leider verstorben. Die waren sicherlich noch viel mehr in diesem starren Konstrukt, in dem auch Wilhelm Senior ist. Und man kann sich ein bisschen aussöhnen mit der Elterngeneration. Und man kann sich selbst hinterfragen in dem Punkt, in dem man ihn fragt, gut, ich habe Pflichtbewusstsein, Bescheidenheit und der Hof ist das Wichtigste. Das haben wir so irgendwie in die Genagenda geschrieben bekommen.
Das ist auch die Mitgift, oder nicht?
Das ist auch die Mitgift. Ja, genau. Das Erbe aus den Genen, aus den Verhaltensformen heraus. Und dass wir darauf achten, und das ist eben die Mahnung, und deshalb habe ich gesagt, wirklich gut zu lesen für Menschen meines Alters, die so vor der Hofabgabe sind oder umzu, weil es mahnt, wir sollten uns lieber freuen, dass die Jugend freier ist, dass sie andere Ziele vielleicht noch im Blick nimmt, dass sie mehr auf sich selbst achtet. Und ich fühlte mich sehr bereichert am Fuße dieses Buches.
Vielleicht auch irgendwie erleichtert? Erleichtert, ja. Dass es nicht mehr so ist, wie in dem Buch beschrieben.
Genau.
Dass es andere Zeiten jetzt sind.
Es sind andere Zeiten. Gottlob, wirklich Gottlob. Und dass man
Gottlob.
Auch. Ja, gut, das war
das
jetzt wirklich
jetzt
alter Wortschatz. Zu schön. Nein, ich will damit ausdrücken, dass man wirklich dankbar sein kann und dass wir uns auch immer wieder hinterfragen sollten, weil wir nonverbal doch viele Werte weitergeben, über die wir vermeintlich glaubten, wir hätten uns selbst schon befreit. Also ein spannendes Buch und wenn auch kein einfaches und trotzdem geht man sehr bereichert, wenn man es zuschlägt und sagt, das war ein besonderes Buch.
Gottlob, das war das.
Sag ich jetzt nicht mehr.
Das war das zweite Buch, was du uns vorgestellt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du uns auch noch, ich weiß, dass dir das wichtig war, ein Sachbuch mitgebracht?
Genau, ich habe ein Sachbuch mitgebracht. Möglicherweise kennen es manche schon. Es ist Ewald Fri.
Frag mich mal bitte, ob ich das gelesen habe.
Hast du das gelesen, liebste Tochter?
Ja, das habe ich gelesen.
Möchtest du es vorstellen?
Nein.
Sehr schön. Also es ist ein Sachbuch und das Irre ist, dass es den Sachbuchpreis 2023 bekommen hat. In dem Jahr, wo wir sicherlich viel über Militär, über Klima, über Dürre und so weiter uns Gedanken gemacht haben, kriegt ein Sachbuch, ein Buch, den Preis, was sich um Landwirtschaft dreht. Das fand ich völlig faszinierend, habe ich mir sofort gekauft. 170 Seiten, wirklich gut zu lesen. Ewald Fri ist Historiker, geboren 62 und hat einen Blick auf seine Familie geworfen. Und er hat 10 Geschwister gehabt, die geboren wurden von 1944, also letztes Kriegsjahr. bis der letzte 1969 und nimmt damit eben diese 25 Jahre in den Blick. Und das Spannende daran ist, dass er natürlich die Technisierung der Landwirtschaft einbringt. Also früher, wie wurden früher Zuchtbullen gehalten? Wie hatte man noch Pferde vorm Pflug? Und der Garten war eine reine Vorratshaltung und so weiter.
Musste und auch die Technik im Haushalt, ne? Also die Dinge einfrieren zu können, genau. Hat ja auch Dinge haltbar gemacht und Küchenarbeit abgenommen und.
Eine Waschmaschine. Ja, genau. Ne? Und so weiter. Also das ist eine Schiene, die ist nicht besonders dominant, aber sie ist sehr frappierend und unheimlich spannend zu lesen, aber dann auch, was die 10 Geschwister ihm berichten. Und der älteste Sohnemann, der auch Hoferbe wurde, ist natürlich schon in frühen Jahren in Gummistiefel gesteckt worden und mit Papi in den Schweinestall gegangen und hat also immer geholfen und kein einziges Hobby gehabt. Die nachfolgenden Söhne durften eigentlich auch kein Fußball spielen. Man spielt kein Fußball, man kann ja schließlich mithelfen beim Heuwenden, dann hat man sich auch bewegt. Und außerdem entsprach es auch nicht dem Selbstverständnis der stolzen Hofbesitzer. Denn so ist es, das wird auch klar. Am Anfang war dieser Hof, der 25 Kilometer entfernt von Münster liegt, der war wer im Dorf. Man war wer. Und die Kinder sollten eigentlich nur mit anderen Großbauernkindern spielen. Höchstens mal mit dem Pastorensohn und später vielleicht auch mal mit dem Sohn des Lehrers im Dorf. Aber dann doch bitte, das war's. Und man war sehr stolz. Und ein bisschen ist dieses Buch auch eine soziale Betrachtung, nämlich das verschiebt sich ja total. Die wohl ehemals wohlhabenden, angesehenen Bauern werden trotz aller Mechanisierung und so weit irgendwann in den Hintergrund gedrängt. Sie werden ärmlich, rückständig, die Kinder riechen nach Stall, die schämen sich in der Schule. Und da kippt was, im Dorf kippt was an Bedeutung. Und schon in den 70er Jahren ist die Welt ja eine ganz andere. Also, wenn man dieses Buch heute liest, denkt man, es ist vor Jahrhunderten, was da gelaufen ist, aber es ist erst über 50 Jahre her.
Ja, das fand ich auch das Erschreckende, also was heißt erschreckend, aber so das Erstaunliche, dass diese Zeit eigentlich noch gar nicht so weit weg ist, dass man auch mit Pferden auf dem Feld gearbeitet hat.
Ja, und da kommen auch Bilder in mir hoch. Als ich bin ja früher, wir hatten hier noch 2 alte Ackergäule und die standen natürlich müde und faul auf der Weide, mussten Gottlob. Nicht mehr vor den Flug kommen.
Gottlob.
Das kriege ich jetzt noch mehrfach. Es ist so unfair. So, und ich bin auch noch mit auf die Weide zu den Pferden gegangen oder zu den Kälbchen und so weiter. Sind natürlich alle längst nicht mehr da. Früher, und dann interviewt er eben auch seine Geschwister alle nacheinander.
Das ist eigentlich so der Hauptstrang des Buches, richtig? Dass er versucht, das Hofleben zusammenzufassen aus den eigenen Beobachtungen seiner jeweiligen Geschwister, die alle eine andere Zeit
genau.
Beobachtet
die
haben.
Die haben zwar das gemeinsame Elternhaus, aber sie haben es ganz unterschiedlich empfunden. Was wirklich toll ist, ist auch die Mutter von ihm. Nicht nur, dass sie 11 Kinder großgezogen hat, sondern dass sie innerlich immer schon ihre Töchter auch unterstützt hat, nach dem Motto, ihr wollt nicht in die Landwirtschaft. Keins der 10 Geschwister ist nur der Hoferbe ist in der Landwirtschaft geblieben. Alle anderen sind was anderes geworden. Lehrer, Pharmazie, Historiker und so weiter. Also die haben alle keinen Weg in die Landwirtschaft gefunden. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie diese Wurzeln aber dankbar betrachten. Diesen historischen Blick, wo komme ich eigentlich her? Dankbar betrachten, sensibel mit dem Erlebten umgehen. Und ja, und diese Wurzeln sie eben tragen. Und das macht das Sachbuch zu einer sehr persönlichen Schilderung, wie es auf den Höfen war. Und ich glaube, es interessiert viele Leute nicht. Nur wer selbst auf dem Dorf aufgewachsen ist, das mag natürlich ein besonderer Blickwinkel sein. Sondern auch für deine Generation, wo du sagst, Mensch, hey, wie war das früher eigentlich? Und genau mit dem Gefühl, ey, das hört sich an, als wäre das 1810 gewesen. Und es war 1970.
Und dadurch, dass man ja auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auch oft mit der Großmutter im Haus oder dem Großvater im Haus aufwächst, erklärt das nochmal so ein bisschen auch deren Zeit. Das fand ich das Schöne daran. Ich fand auch die Mutterrolle, das war ja keine Rolle, das war ja wirklich die Mutter, wie sie ihre Kinder aufgezogen hat, wie sie sie unterstützt hat, fand ich auch eine ganz, ganz tolle Sicht auf ihre Erziehung und was sie den Kindern ermöglicht hat, mit vielen Sprachen lernen und bei den Landfrauen mit sein. Ich glaube, das war auch so ein Teil der Geschichte. Also es war wirklich, wirklich spannend zu lesen. Und trotz dessen, dass es ein Sachbuch ist, war ich das ein oder andere Mal gerührt. Und das finde ich schön, wenn das ein Sachbuch hinkriegt. Ich danke dir für das dritte Buch.
Ja, ich brauche ja nicht nochmal Artikel sagen, das schreibst du ja alles in die Shownotes.
Ich schreibe es in die Shownotes, sehr professionelle Beobachtung. Das werde ich natürlich alles in den Shownotes verlinken, damit ihr da nochmal euch durch die Bücher scrollen könnt. Nun kommen wir schon zum letzten Buch, richtig?
Genau, das letzte Buch ist nochmal, also auch ein Herzensbuch von mir. Es ist von Ute Mank und heißt Wildtriebe. Hat 288 Seiten und ist erschienen 2021.
Also auch echt noch ein frisches Buch.
Frisches Buch, ja genau. Und es ist auch eine frische Problematik da drin, weil wir haben drei Generationen an Frauen, die hier beleuchtet werden. Das ist einmal Lisbeth, die alte Hofbäuerin, gebeugt und hat ihr Leben stets in den Dienst des Hofes gestellt, mit allem, was dazugehört. Harte Arbeit, unglaubliche Selbstdisziplin. Der Hof ging über alles, das war Lisbeth und sie hatte einen Sohn und dieser Sohn brachte ihr, und jetzt kommt die zweite Hauptfigur, oh Schreck, eine Schwiegertochter ins Haus, Marlies, die war gar keine Bäuerin. Das war schon mal sehr schwer für Lisbeth zu akzeptieren.
Oh, ich glaube, das Thema ist sehr aktuell.
Und kam nicht vom Hof, ja, und hatte bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie den Hoferben, den Sohn von Lisbeth, kennengelernt hatte, auch nicht viel zu tun mit der Landwirtschaft. Und ist dann aber so nett, finde ich, und verlässt ihre Arbeit im Kaufhaus und das Leben in der Stadt und was sie so alles so hatte, das lässt sie hinter sich und geht mit auf den Hof. Und natürlich fängt das dann schon an, dass die beiden sich bekriegen, ist zu hart gesagt, aber sozusagen ja, ich muss mal nachdenken, nicht bekriegen will ich nicht sagen, sondern sich stark diskutieren, manchmal auch schweigend, kann man ja auch sehr gut diskutieren, über Lebensentwürfe. Und denn Marlies als junge Frau strebt eher mal nach Selbstverwirklichung. Sie ist eben nicht so bereit, sich dieser Tradition des Hofes zu unterwerfen, sondern sie will mehr Freiheit und auch mehr Freizeit. Und sie hat ganz eigene Lebensziele und so weiter. Also die beiden haben schon nicht leicht miteinander. Und dann kommt die dritte Generation ins Haus und das ist die Tochter Joanna. Die
Tochter dann von dieser Marlies?
Von der Marlies, genau. Mhm. Ne? Die Enkelin von Lisbeth, wenn du so willst.
Ja.
Und na gut, die hat natürlich eine fröhliche Kindheit, manchmal ein bisschen öde auf dem Dorf, aber eigentlich ganz nett. Und macht auch Abitur. Das ist Marlies wiederum ganz wichtig, damit ihre Tochter alle Chancen hat, muss die Abitur machen. Das sieht die eigentlich gar nicht besonders so als wichtig an, Joanna, aber dann macht sie
Männer
das eben.
Die Männer gar nicht vorhin, also der Mann von Marlies zum Beispiel?
Also der Mann von Marlies, doch, der sitzt dann natürlich zwischen den Fronten, also seiner Mutter, die er sehr verehrt und die er auch sehr schätzt, und seiner liebe Marlies. Also doch, die kommen vor, okay. Aber du hast schon recht, nicht sehr viel.
Mhm.
Nicht sehr viel. Wir gehen mal zurück zu der neuesten Generation. Joanna macht Abitur und dann zum Entsetzen der beiden, sowohl ihrer Mutter, die ja eigentlich vermeintlich modern ist, als auch gegenüber Lisbeth, erklärt sie, ach, ich weiß gar nicht, was ich machen will und ich war jetzt ja auch so fleißig, Abitur, habe ich ja gemacht und so, ich gehe jetzt nach ein Jahr nach Afrika. Und das löst bei beiden totales Befremden aus. Also das können die kaum hinnehmen. Und Marlies ist auch bitter enttäuscht, weil für eine Frau zählt Ausbildung. Was soll man ein Jahr in Afrika verbringen und so. Also die hat für ihre Tochter eigentlich sofort ein Studium angedacht. So, sie kommt wieder aus Afrika, natürlich völlig verwandelt in Walla-Walla-Höschen und sehr sozial angehaucht und fängt dann auch an, Soziales zu studieren. Und damit kommen in dieses Haus, in dieses Bauernhaus mit einmal lauter Zottels und Alternative, die um den Tisch rum sitzen. Und das wiederum wird dann ganz toll für Lisbeth, für die Großbäuerin, die schon ziemlich gebeugt in der Küche steht, aber eben wahnsinnig toll kochen kann. Und immer wenn die Studenten mit Johanna nach Hause kommen, dann bebackt und bekocht die Lisbeth sie und stellt sich da an den Herd und sagt nicht viel, aber darf so Zeitzeuge sein, Zaungast dieser neuen Gemeinschaft, dieses Freie und was die alle wollen und was die alle erzählen, dieses ganze Chaos. Kann Lisbeth am Ofen ganz gut oder am Kochherd ganz gut betrachten, während Marlies überhaupt nichts mit ihr anzufangen weiß. So, und dieses Buch hält eine Happy End bereit, was ich sehr berührend finde. Nämlich Joanna wird schwanger und ist darüber selbst ein bisschen unglücklich und will auch den Vater gar nicht heiraten. Für Marlies, der Mutter, die für ihre Tochter ja ganz anderes erträumt hatte, weil sie selbst nie frei war, bricht eine Welt zusammen. Nur Lisbeth, die wird weich. Die steht ihr zur Seite. Die versucht zu sagen, komm, wir schaffen das. Und das ist so berührend, wie die älteste Generation sagt, komm, die Härte kann jetzt mal, die braucht nicht auch dich treffen, wir schaffen das. Das ist eine wundervolle Generationenbetrachtung. Und und man möchte weder Marlies sein noch Johanna, auch nicht Lisbeth. Aber die drei untereinander haben sich viel zu geben. Und ich finde es ein wunderschönes Buch.
Irgendwie stolper ich gerade über den Satz, man möchte nicht Marlies sein und auch nicht Joanna. Sind wir das nicht?
Nee, in dieser starken Ausprägung sicherlich nicht. Vor allen Dingen wir beide nicht, weil wir zu Fuße von Hannover gelebt haben und schon von Anfang an Freiräume hatten. Die haben im hessischen Dorf gelebt, was man sich, glaube ich, noch ein bisschen abgeschiedener vorstellen darf. Und natürlich auch als Viehbetrieb. Und die haben wirklich ein sehr hartes Leben teilweise geführt. Und dieser Befreiungsschlag, der war für alle nicht leicht. Mhm. Und deshalb denkt man sich, die haben es wirklich nicht leicht gehabt in ihrer Konstellation. Deshalb habe ich das auch so gesagt, die haben manche innere Freiheiten auskämpfen müssen. Und das ist ihnen diese Generation zusammenwachsen, das ist ihnen nicht geschenkt worden, sondern es ist hart erarbeitet worden. Und deshalb, ja, man kann sehr mitfiebern. Mhm. Es ist sehr schön zu sehen.
Ach schön. So, jetzt leuchtet hier auch so schön das Sonnenlicht rein. Wir machen jetzt hier mal die Podcast-Session zu Ende und ich finde, das lädt jetzt ein, dass wir uns hier selber aufs Sofa pflanzen und das eine oder andere Buch mal aufschlagen. Falls euch die Bücher interessieren, wie gesagt, ich werde sie euch in den Shownotes verlinken. Mami, bei dir möchte ich mich bedanken. Ich sage jetzt nochmal deinen kompletten Namen. Astrid Gaben-Mogwitz, falls man jetzt Mami googelt und sie nicht findet. Genau, es war sehr, sehr schön. Ich kann deinen Worten so gut folgen und mag deine Art, mir Bücher rauszusuchen und kann mir vorstellen, dass es auch viele andere interessiert.
Das war natürlich mein Ansinnen, dass jetzt alle sagen, Mensch, lesen tut man viel zu wenig.
So, und weil es mit mir seit 31 Jahren so schwer ist am Buch, kannst du ja vielleicht die Hörer und Hörerinnen hier überzeugen. Wir sagen Tschüssi, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.